Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ist was zu hören?
Ja.
Wunderbar. Ja, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit unserer Lesung. Guten Tag, liebe Besucher des Literaturcafés und herzlich willkommen zur Vorstellung der Anthologie Mehr und Mehr, die eine neue Autorengemeinschaft herausgebracht hat, und zwar die Wattliteraten. Das sind wir fünf. Zuerst mal kurz zum Namen. Literaten ist natürlich klar, sie kennzeichnen das, das kennzeichnet das, was wir tun, nämlich schreiben. Und das Watt ist für Festlandmatrosen mal kurz erläutert, das, was übrig bleibt, wenn die Nordsee gerade Ebbe hat, nämlich der Schlick, der da unten herumliegt. Dieses Watt ist ein sehr fruchtbarer Boden und ist auch Lebensraum für sehr viele vielfältige Lebensformen. Und ebenso vielfältig sind die Texte und die Ansätze in unserer Anthologie Mehr und Mehr, aus der wir heute etwas lesen wollen. Am besten beschreibt man den Inhalt des Buches doch wohl mit dem Klappentext. Mehr und mehr. Geschichten nicht nur von der Nordseeküste. Ob ein Leuchtturm, das Watt, ein Strandkorb, Fische oder eine Flaschenpost. In 25 Geschichten haben sich die Wattliteraten dazu etwas einfallen lassen. Sie überraschen mit Kurzkrimis, Liebesgeschichten, mystischem und etwas gepflegtem Horror. Schauplatz ist hauptsächlich aber nicht ausschließlich die Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Wer sind die Wattliteraten? Das ist eine Autorengemeinschaft, die sich 2016 gegründet hat und sich seitdem monatlich trifft, um an ihren Texten zu arbeiten. Und dieses Buch ist im Grunde das Ergebnis des ersten Jahres ihrer Zusammenarbeit. Ja, und ich denke, an dieser Stelle sollten wir dann mit den trockenen Einzelheiten aufhören. Und nun bitte ich die Autoren, sich kurz vorzustellen und zu sagen, zu welchem Thema aus diesem Buch Sie welche Geschichte lesen. Und dann hören Sie, weil wir ja alle fünf zu Wort kommen wollten, halt eben einen Auszug aus den verschiedenen Texten. Ich hoffe, das macht Laune. Okay, vielen Dank. Wir beginnen mit Britta Kortz. Und du hast das Mikro da.
Ja, hallo, ich bin Britta Kortz. Ich bin 42 Jahre alt. Wohne mit zwei Kindern, meinem Mann und zwei Ponys und einem Hund in Weddingstedt. Das ist bei Heide in der Nähe von Büsum. Und ich schreibe als Ausgleich zu meiner doch recht einöden Tätigkeit als Verkäuferin. Gebe dann weiter. Achso, okay. Seine Finger streichen sanft über das Kuhfellpolster der Sitzbank. Ein leichtes Lächeln huscht über sein Gesicht. 2 Jahre ist es jetzt bereits her. 2 Jahre, in denen er sie nicht vergessen konnte. Verträumt öffnet er die Tür zum Balkon, der das ehemalige Leuchtfeuer umrahmte. Er hat diese traumhafte Aussicht vom ersten Moment an geliebt. Von hier oben kann man weit über die wundervolle Nordsee blicken. Auch wenn der ausgediente Leuchtturm versteckt hinter dem Deich steht, pfiffige Menschen haben mit viel Liebe zum Detail ein kleines Hotelzimmer in dieses in Rente geschickte Gebäude gezaubert. Fest klammert er sich an das metallene Geländer und schließt seine Augen. Er genießt den Ort mit all seinen Sinnen, hört das Geschrei der Möwen, riecht die würzige Seeluft, spürt die Sonne und den Wind auf der Haut, er schmeckt selbst das Salz in der Luft. Richtig. Es fühlte sich einfach richtig an, hier zu sein. Damals hatte es sich auch richtig angefühlt, obwohl es falsch gewesen war. War es das? War es wirklich so falsch? Er kann diese Frage nur für sich selbst beantworten. Nein, war es nicht. Immer und immer wieder hatte er sich diese Frage gestellt und sich jedes einzelne Mal diese Antwort gegeben. Seufzend streicht er sich durch die dunklen Locken und verliert sich in seiner Erinnerung. Er hatte einen ruhigen Ort für sich gesucht und seine Freunde hatten ihm diesen Leuchtturm empfohlen. Ein schlichter kleiner Backsteinturm mit Leuchtfeuer an der Spitze. Hübsch zurechtgemacht als Hotelzimmer mit allem, was das Herz begehrt. Kaum hatte er den Turm bezogen, fühlt er sich bereits heimisch und sein Geist kam zur Ruhe. Die letzte Zeit war für ihn stressig gewesen und er selbst war dabei einfach zu kurz gekommen. Sein Job und sein Privatleben drohten ihn auszuzehren. Ruhe war alles, was er gebraucht hatte. Und ruhig war es hier. Er sieht den Deich entlang. Ganz am Ende geht jemand mit dem Hund an der Leine spazieren. Wie damals, murmelt er zu sich. Damals war er dem Wind entgegengelaufen, um sich die steife Brise richtig um die Nase wehen zu lassen, als ihm eine Traube von Schafen entgegengedrängt wurde. Am Ende der Schafherde kläffte ein Jack Russell Terrier und trieb die Herde größenwahnsinnig vor sich her. »Na, was machst du denn da?« sprach er den Hund an, der das für Lobgesang hielt und seine Tätigkeit unterbrach, um sich ein Schulterklopfen abzuholen. Geistesgegenwärtig nahm er seinen Schal ab und band ihn wie eine Leine an den Halsband des Hundes fest. Als eine Frau den Deich entlang gehetzt kam und nur eine Andeutung eines Pfeifens zustande brachte. Er lachte die Frau an. »Ist das vielleicht ihrer?« fragte er und hielt ihr den Hund am Schal entgegen. »Oh ja, danke. Er ist mir ausgerissen und hat dann angefangen, die Schafe den Deich entlang zu jagen. Ich habe ihn einfach nicht wieder eingefangen bekommen.« Sie schnappte schwer nach Luft. »Wie kann ich Ihnen danken?« Er zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, vielleicht mit einem Kaffee oder einem Kuchen? Ich bin alleine hier zu Besuch und würde gern mal in Gesellschaft Kaffee trinken.« »Oh ja, super. Wie wäre es mit beidem? Ich kenne da ein nettes Café auf Wieg und muss eh rüberfahren, weil ich später dort arbeiten muss. Und Sie können sich mal für ansehen. Eine traumhaft schöne Insel. Wie wäre es? Haben Sie Lust?« Ihr Lächeln war so warm und echt. Da hatte er nicht widerstehen können. Vielleicht würde er dort einen wirklich netten Tag verbringen. Vielleicht. Das müssen Sie nachlesen.
Hallo, geht es? Es geht. Ja, vielen Dank, Britta Kortz. Wie Sie unschwer erkennen konnten, handelt es sich halt eben um eine Geschichte zum Thema Leuchtturm. Und sie heißt Leuchtturm mit Vergangenheit. Und damit übergebe ich jetzt das Staffelholz sozusagen in Form des Buches an Sebastian Pawlik.
Genau, Sebastian Pawlik, 27 Jahre jung. Ich bin gelernter Bankkaufmann, arbeite als stellvertretender Filialleiter auch in Wesselburen, in Dithmarschen, bei einer Sparkasse. Und vielen Dank. Super. Ja. Und als Ausgleich schreibe ich halt. Und ich habe mir jetzt als Ergänzung quasi zu der doch harmonischen Geschichte von Britta Kortz eine etwas düstere Interpretation des Strandkorb-Themas ausgesucht. Drei Stiche. Hilfe, Hilfe! Ihr Schrei zog sich wie Kaugummi in die Länge. Hilfe, bitte, warum hilft mir keiner? Ihre Finger krallten sich um die Holzstreben. Madeleine ruckelte wie im Wahn daran. Sie hämmerte gegen ihr Gefängnis. Sie konnte sich kaum bewegen. Mittlerweile waren ihre Beine von der unnatürlichen Haltung komplett taub. Sie war eine unbekannte Zeitspanne über bewusstlos gewesen und vor einigen Minuten wieder wach geworden. Madeleine fühlte sich wie in Watte gehüllt. Ihr Hirn realisierte die Umgebung, ihre Situation und die Ausweglosigkeit nur sehr langsam. Sie kam sich vor wie in einem der schlechten B-Movie-Horrorfilme, die sie und Danielle abends gerne schauten, wenn Netflix und Co. nichts Besseres zu bieten hatten. Madeleine versuchte, sich zu beruhigen, ihre Atmung und damit ihre Panik in den Griff zu bekommen. Sie atmete den frischen Nordseewind ein, der mit seiner Kälte wie eine wilde Bestie auf sie eindrosch. Beruhige dich, Maddie. Ganz ruhig. Sicherlich ist es nur einer deiner Albträume. Alles ist gut, sagte sie wie ein Mantra vor sich her und zwickte sich nervös in den Unterarm, wie um zu überprüfen, ob die Theorie des nächtlichen Gruseltraums ihre Standfestigkeit bewies. Madeleine zwickte zweimal, dreimal, viermal. Sie schlug sich mit der flachen Hand ins Gesicht. Vor ihrem Auge erschien kein piepender Wecker, keine lilafarbene Decke und kein Danielle, der halbnackt neben ihr lag. Okay, 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 kein Traum, okay. Sie schloss ihre Augen, presste die Lider fest aufeinander, spannte alle ihre Muskeln an und flehte in den Nachthimmel. Okay, Maddie, ganz ruhig, alles gut, alles gut. Ihr Chef hasste es, wenn sie diese Floskel benutzte. Er war der Meinung, dass niemals alles gut sein könnte. Irgendwas sei schließlich immer. Ihr war diese Einstellung zuwider. Sie war normalerweise ein positiv denkender Mensch. Gut, Maddie, sagte sie in die Stille der dunklen Nacht hinein zu sich selbst. Du bist hier am Meer, es ist Nacht und irgendein verschissenes Arschloch hat dich betäubt, dich hierher an den Strandkorb verschleppt und in einen fucking Strandkorb gesperrt. Madeleine kamen die Tränen. Vor Wut, Angst, Trauer. Sie konnte die Vielfalt der Gefühle nicht richtig einsortieren. Madeleine wusste nicht, wer ihr so etwas Grauenvolles antun konnte. Wer hasste sie so sehr, dass... Sie konnte diesen Gedanken nicht zu Ende formulieren. Er wurde durch ein schlurfendes Geräusch unterbrochen, das sich auf dem Sand näherte. Reflexartig begann sie zu schreien. Hilfe, Hilfe, oh bitte helfen Sie mir doch! Sie ruckelte an den Holzstreben des Schutzgitters. Bitte helfen Sie mir, holen Sie mich hier raus! Madeleine versuchte einen Blick auf den nahenden Retter zu erhaschen, konnte wegen der Dunkelheit aber niemanden erkennen. Das Schlurfen endete. Etwas hinter ihrem Gefängnis klapperte. Es klang wie ein Werkzeugkoffer, der in den Sand geschmissen wurde. Metall auf Metall. Wer ist da? Was tun Sie dort? Warum helfen Sie mir nicht? Madeleines Stimme überschlug sich vor Angst. Reden Sie doch bitte mit mir! Ein Reißverschluss wurde geöffnet. Gehen Sie weg, hören Sie auf, was wollen Sie, lassen Sie mich! Madeleine wollte keine Hilfe mehr von diesem unheilvollen Fremden. Sie spürte, dass sie ihr nicht helfen wollte. Sie wünschte sich, dass die Gestalt verschwand. Mit einem Mal war es still um sie geworden. Ihr Herz schlug so hektisch wie das eines verschreckten Kleintieres. Sie musste an ihren Hasen Littlefoot denken. Hilfe! Sie gab die Hoffnung nicht auf, dass ein Nachtspaziergänger ihre Schreie hören und sie retten würde. Bitte! Madeleine wimmerte. Mit einem lauten Brüllen sprang eine schwarze Gestalt in Madeleines Blickfeld und schrie sie mit sonorer Stimme laut an. Über ihrem Kopf schwang sie ein Fleischermesser. Aus Madeleines Wimmern wurde ein quietschendes, ohrenbetäubendes Kreischen. Sie spürte, wie ihre Hose nass wurde. Und ob Madeleine aus der Situation rauskommt, erfahren Sie. Später. Ja, klar.
Das Buch meine ich. Alles gut. So, ich bin Marianne Hahn. Ich komme aus Brunsbüttel. Das ist auch in Dithmarschen an der Nordseeküste. Sie werden es auch wahrscheinlich an unserem etwas anderen Dialekt hören, dass wir von da kommen. Und ich habe mir eine etwas humorige Geschichte ausgesucht nach Sebastians, Schrecken, ne? Und das ist aus der Kategorie Watt und die heißt In der Falle. Jeder Besucher wäre beim ersten Blick über die Deichkrone in schieres Entzücken geraten. Das in seiner Dimension endlos scheinende Wattenmeer suggeriert durch die reflektierten Sonnenstrahlen auf dem noch feuchten Schlick das Bild eines überdimensionalen Teppichs, gewebt aus Abermillionen von Diamanten. Ein wahrlich grandioser Auftritt, den Gunnar Jessen jedoch mit keinem Blick würdigt. Sein Ziel ist der kleine Damm, über den die Loren ihre Fracht zur Hallig bringen. Ja, dann kann ich das Buch leider, na gut. Sein Ziel ist der kleine Damm, über den die Loren ihre Fracht zur Hallig bringen. Weit und breit nichts zu sehen. Gut so, denkt Jessen, läuft wie geschmiert. Er schaut auf die Uhr. Wird Zeit, dass Haju kommt, aber der stand schon immer auf der Leitung. Gunnar Jessen wusste gleich, warum er gerade ihn für seinen Plan ausgesucht hatte. Er brauchte jemanden ohne Grips. Und da war Haju Pfeiffer mit Abstand die erste Wahl. Nun denn, bringen wir es hinter uns. Hi, Gunnar! Freudestrahlend kommt Haju den Deich runtergelaufen, so schnell ihn seine zwergenkurzen Beine tragen. Seine orangefarbenen, borstigen Haare weisen wie eh und je munter in alle Himmelsrichtungen. Da gibt's auch keinen Preis dafür, denkt Gunnar und muss sich anstrengen zu lächeln, was ihm schwerfällt, wie man seinen verkniffenen Zügen entnehmen kann. Mann, Lüdi, das wird wohl mal Zeit, wa? Habt ihr doch gesagt, wir müssen pünktlich los. Ist ja wegen der Ebbe und so. Der versteckte Tadel kann Haju nicht erschüttern. Fröhlich lacht er, zeigt dabei seine gelben Zähne. Nikotinstummel wird wohl eher passen, meint Gunnar, und haut seinem Freund mit der schwieligen Hand auf die Schulter. Das ist quasi sein Begrüßungsritual, war noch nie anders. Er sagt nichts, reden ist auch nicht seine Stärke. Er glaubt, man versteht ihn auch so. Ja, und irgendwie ist das auch so. Na, dann lass uns mal los, sonst kriegen wir noch nasse Füße, sagt Gunnar und macht beherzt die ersten gummibestiefelten Schritte ins Watt. Haju folgt ihm. Woher weißt du eigentlich immer, wo du lang musst, Gunni? Haju kratzt sich am Kopf, seine hellgelben Augenbrauen zieht er fragend in die Höhe. Das weiß man, wenn man auf der Hallig wohnt. Kann man sich doch wohl denken, ne? Gunnar schüttelt den Kopf. So blöd fragen kann auch nur Lüdi. Sie laufen nun schon eine ganze Weile auf dem Waschbrettboden. Das Watt ist hier fest und sie kommen gut voran. Noch. Gunnar latscht ja nun nicht einfach mal so hier mit Lüdi rum. Wird er sich normal nicht antun. Aber so, mit seinem Plan, läuft er schon. Hat er sich gut ausgedacht, findet er. Ich verstehe aber nicht, warum wir nicht einfach mit der Lore rüberfahren, sagt Haju. Oh Mann, der kann einem ganz schön auf den Zwirn gehen. Gunnar verdreht die Augen, bis fast nur noch das Weiße zu sehen ist. Er wundert sich, wieso das letzte Woche eigentlich alles einwandfrei geklappt hat mit Haju. Wohl eher trotz Haju. Glück? Jo, ein Quäntchen Glück war wohl auch dabei. Mann, Lüdi, ich hab dir doch tausendmal erklärt. Gunnar steckt seinen kleinen, dreckschwarzen Fingernagel in sein Nasenloch, dreht ihn um 90 Grad, zieht ihn wieder raus und lässt ihn im Mund verschwinden. Das ist eine Übersprungshandlung bei Nervosität, hat er mal gelesen, was immer das auch bedeuten mag. Jetzt spricht er langsam, wie man das auch mit einem kleinen Kind tun würde. Erstens darf uns hier keiner sehen. Und zweitens haben wir das alles tausendmal besprochen. Lütti kratzt sich am Kinn, ein sicheres Zeichen dafür, dass gleich eine neue Frage von ihm kommt. Aber das Geld holen wir doch, eh? Gunnar erspart sich die Antwort, ist sowieso zwecklos. Das Geld, das er im Hallighaus seiner Mutter versteckt hatte, ja, das will er holen. Aber sicher nicht mit Haju. So, und dann kommt noch ein netter Teil, den ich jetzt nicht vorlese.
Ja, mein Name ist Dirk-Uwe Becker. Ich komme aus der Nähe von Heide, auch an der Westküste Schleswig-Holsteins. Und jetzt geht das? Ja, und bilde zusammen mit meiner Partnerin Ellen Balsewitsch-Oldach das Literaturnetzwerk Textfabrik 51. Und ich lese jetzt auch etwas zum Thema Strandkorb unter dem Titel Mehrfaltigkeit. Es ist in meinem Koffer, sagte er, in einem der vielen Koffer, die in seinem Kopf wie in einem Gepäckaufbewahrungsraum Seite an Seite über und nebeneinander gestapelt, hingeworfen, gestürzt und zusammengeknautscht lagen. Ich greife in einen Koffer, sagte er, in einen der vielen Koffer in meinem Kopf. Dabei ist es egal, dass ich nicht weiß, welcher Koffer es ist. Der große stabile Reisekoffer mit Metallbändern und Zylinderschlössern ist ebenso gut wie der kleine aus Pappe gefertigte Kinderkoffer oder die Reisetasche aus imitierten Krokodilleder. Irgendein Koffer. Und ich greife hinein, ziehe etwas heraus, manchmal auch zwei, drei Dinge und verschließe den Koffer wieder. Lasse ihn liegen, wo ich ihn vorgefunden habe. Sein Standort tut nichts zur Sache. Ist egal für das, was dann geschieht. Denn das Kommende liegt nicht in meinen Händen, nicht mehr im Koffer und seine Hülle. Ich nehme die Dinge und nenne sie beim Namen, sagte er. Namen sind Schall und Rauch, das hatte er auch gehört. Aber Schall ist besser als Stille und Rauch zeigt an, dass etwas passiert ist, dass etwas war, das jetzt nicht oder nicht mehr oder nicht mehr in dieser Form existiere. Er nehme diese Dinge nun in die Hand, sagte er. Man müsse ihnen Zeit lassen. Wie viel wisse er nicht, aber bisher habe sie immer gereicht, diese Zeit. Dann würden die Dinge anfangen, mit ihm zu reden. Über dies und das. Über das, was er interessant fand, über anderes, was ihn langweilte, und auch über ihr Inneres, ihre dingliche Seele würden sie, wenn er ihnen genug Zeit ließe, mit ihm reden. Das sei bisher immer so gewesen, sagte er. Ach so, sagte der Frager. Gut, sagte er sich, du bist auf dem besten Weg, mach weiter. Manchmal ist es eine Postkarte mit Text auf der Rückseite, handschriftlich, sagte er. Manchmal war es aber auch ein Gegenstand aus Holz oder Metall oder Plastik. Selten aus Stoff, da die Motten in seinem Kopf, das wusste er, den stofflichen Dingen die Zeit aus den Maschen fraßen und sie zerfielen die Stoffen, nicht die Motten. Dann war da nur noch eine graue Masse übrig und niemand, nicht einmal die Motten wussten, was es gewesen war. Deshalb also Holz oder Metall oder Plastik. Das ist beständiger Stoff, sagte er, den frisst niemand auf. Keine Motte, kein Meerschwein, kein Landaal, kein virtuell globale Heuschrecke. Einfach unverwüstlich seien sie, diese chemotechnischen Errungenschaften einer kranken Generation von Bezolringkämpfern. Aber das Holz, fragte der Frager. Richtig, das Holz. Und das Metall natürlich, das hätte er jetzt in dem Konvolut von nicht gestellten Fragen und Anforderungen ganz vergessen. Die fresse ich, sagte er und fügte hinzu, dass er die Holz- und Metallmotte sei, die das Lignin und die Erzverbindungen anknabbere und daraus etwas gestalte. Wie die Stoffmotte, fragte der Frager. Nein, antwortete er, natürlich nicht wie die Stoffmotte. Bei mir bleibt etwas übrig, sagte er und erinnerte sich an die vielen Nächte ohne Schlaf mit hungrigem Magen und Völlegefühl im Bauch und dann die Freude, die einem Orgasmus gleichkam, als er satt war und über mit Holz- und Metalltränen bestäubt, wie eine Honigbiene, die der Königin die Ausbeute ihrer weiten Reise anträgt. Es ist kein grauer Staub, sagte er, es sei etwas anderes. Es sei mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das Meer ist es also. Ach so, sagte der Frager. Ja, sagte er, es war das Meer, das ihn begeisterte. Deshalb sitzen sie im Strandkorb und schauen auf das Meer. Wie er das hasste, diese Fragen und diese Frager, die von nichts eine Ahnung haben und sich die Klügsten unter der Schöpfung wähnen. Sicherlich, sagte er und blickte traurig über das Meer. Deshalb sitze ich hier am Strandkorb und denke nach über die Dinge, die sind, auch über die Dinge, die nicht sind und die Dinge, die sein könnten. Ihm war klar, dass er deutlicher werden musste. Ja, und wie deutlich, das, wie gesagt, können Sie dann in dem Buch nachlesen.
Ja, dann vielen Dank an alle, die jetzt gerade gelesen haben, auch an Dirk-Uwe Becker. Da muss ich mich selbst eben halt auch kurz vorstellen. Ellen Balsewitsch-Oldach, die auch halt eben zu den Watt-Literaten gehört, aber auch dafür verantwortlich ist, dass das Buch auf dem Markt ist. Das heißt, es ist auch im Elbe-Oll-Verlag Hamburg, meinem Verlag, erschienen. Und ich lese jetzt zum Schluss eine Geschichte zum Thema Fisch. Sie heißt Schnitzel, Pommes und die Zukunft. Ist klar, dass da ein Fisch drin vorkommt, ne? Vollkommen logisch. Aline tastete sich zum Fenster des Strandkiosks vor und klopfte an die Scheibe. Die Gestalt im Innern blickte bloß irritiert in Alines Richtung und verschwand aus ihrem Blickfeld. Doch kurz darauf wurde krachend die Seitentür aufgestoßen. Ein Mann blickte hektisch um sich, entdeckte Aline und starrte sie ungnädig an. »Was wollen Sie? Ich hab schon zu!« Vor dem aggressiven Ton und der abweisenden Geste wich Aline unwillkürlich zurück. »Ja, sorry, ich hab eine Autopanne und...« »Und?« kam es schroff zurück. Der Mann hatte sich jetzt auf die Klinke gestützt, die ihm aber keinen sicheren Halt bot. Das Türblatt schwang immer bedrohlicher in den Angeln. Fluchend ließ er den Türgriff los und gab den Weg frei. »Komm erst mal rein«, befahl er und schlurfte voraus. Aline warf die Seitentür hinter sich zu und hastete ihm hinterher in die Kioskküche. Der Mann stützte sich jetzt auf den erheblich stabileren Arbeitstisch. »Also nochmal, was los?« nuschelte er und starrte Aline aus rot gerenderten Augen an. Sie taxierte ihr gegenüber. Äußerst ungepflegter Zeitgenosse männlichen Geschlechts in graumelierten Jogginghosen und ehemals weißem Doppelripp-Unterhemd, unrasiert, mit deutlichem Bauchansatz und noch deutlicherer Alkoholfahne. Schon ziemlich abgefüllt, registrierte die Gastronomie-Expertin in Aline. Der Geruch nach altem Frittierfett ging nicht nur von der langsam erkaltenden Fritteuse und dem Fußboden aus. Auch die Kleidung des Mannes und sein dünnes, strähniges Haar hatten sich mit diesem Aroma vollgesogen. »Ja, also entschuldigen Sie bitte die späte Störung«, versuchte Aline es mit guten Umgangsformen. »Ich habe mich in der interessanten Landschaft hier verfahren und mein Auto ist mit einem Motorschaden liegen geblieben. Ich habe es gerade noch auf Ihren Parkplatz geschafft und war froh, dass es hier ein Hotel gibt. Ich hätte gerne ein Zimmer.« Zu ihrer Überraschung brach ihr Gesprächspartner in krächzendes Gelächter aus. »Hotel? Zimmer? Das ist immer ein guter Witz. In der Bruchbude da drüben, da wohnen höchstens noch die Spinnen.« Er verschluckte sich und half sich über den Hustenanfall mit einem großen Schluck Bier aus einer Handgranate hinweg, deren Kronkorken er zunächst mit einem Schlag an der Kante des Tisches entfernte. Aber jetzt wurde Aline langsam ungeduldig. »Also nochmal, ich habe eine Autopanne. Ich könnte zwar einen Pannendienst anrufen, aber der würde mein Auto und mich nur bis zur nächsten Werkstatt abschleppen. Aber keine Werkstatt hat jetzt noch auf. Ich wüsste auch nicht, wo ich dann bleiben sollte. Wenn ich also bitte für heute Nacht ein Zimmer im Hotel haben könnte«, fügte sie erschöpft hinzu. Der Kioskmann schien etwas nüchterner zu werden. »Verstehe. Üble Situation. Setz dich erstmal hin.« Mürrisch wies er auf einen ramponierten Plastikstuhl am Küchentisch und ließ sich auf ein zweites Modell dieser Art fallen. Die Neonröhre an der Decke tauchte die Szene in postromantisches Licht. »Jetzt mal im Ernst. Wo wolltest du eigentlich hin?« Aline setzte sich vorsichtig auf den Trümmerhaufen von Sitzgelegenheit. »Ja, Südfrankreich war eigentlich das Ziel. Hab da eine Anstellung als Restaurantchefin in einem kleinen Ort in der Nähe von Aix-en-Provence. Aber weit bin ich von Husum aus ja nicht gekommen. Erstmal jedenfalls.« Der Typ lachte meckernd. »Naja, für euch Nordfriesen ist Dithmarschen ja vielleicht schon exotischer als Südfrankreich. Prost!« Er hob seine Bierflasche. Der Rest darin verschwand gluckernd in seinem Hals. Alines Handy klingelte. »Ja, und wie sich diese Geschichte weiterentwickelt, Sie werden es kaum raten, steht in diesem Buch.« Ja, dann bedanke ich mich bei den Wattliteraten. Dann bedanke ich mich vor allen Dingen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit. Hier um die Ecke ist ein kleiner Tresen von der Messebuchhandlung. Wer also nochmal in dem Buch blättern möchte, wer eventuell sogar ein Exemplar erwerben möchte und die Chance ergreifen, dass alle Autoren da sind und es auch signieren könnten, der möge es tun. Ansonsten finden Sie uns und andere.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.